Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Peter Gissling.
Moskau am 19. August 1991. Panzerkolonnen fahren aus allen Himmelsrichtungen auf das Stadtzentrum zu. Auf dem damaligen Kalinin-Prospekt gab es kein Durchkommen mehr. Soldaten feuerten wild in die Luft. Hier die Stimmen empörter Bürgerinnen und Bürger beim Moskauer Gartenring als anrollende Panzer andere Fahrzeuge einfach wegzudrücken versuchten. Gennadi Janajew, damals sowjetischer Vizepräsident, hatte zuvor namens seines selbsternannten Notstandskomitees erklärt, dass Staatspräsident Gorbatschow nicht mehr in der Lage sei, seine Amtsgeschäfte zu führen. Michail Gorbatschow wurde in seinem Feriendomizil auf der Krim festgehalten und über Moskau und andere Großstädte der damaligen Sowjetunion wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die ganze Welt blickte damals nach Moskau und wir Korrespondenten versuchten damals per Telefon aus dem abgeschotteten Land die aktuellsten Informationen zu liefern.
Die Auseinandersetzungen auf dem Moskauer Boulevardring zwischen Panzereinheiten und jenen Menschen, die sich in der Nacht gegen eine mögliche Attacke auf das russische Parlamentsgebäude widersetzen wollten, haben mindestens 5...
Doch der Putsch misslang. Insbesondere vor dem damaligen russischen Parlamentsgebäude, dem Moskauer Weißen Haus, wurden Barrikaden errichtet. Hier versammelten sich tausende empörter Bürgerinnen und Bürger, um den Putschisten zu trotzen. Schnell auch hatte sich damals gezeigt, dass die Soldaten nicht bereit waren, die Befehle des selbsternannten Notstandskomitees zu befolgen. Boris Jelzin, Präsident der sowjetischen Teilrepublik Russland, kletterte vor seinem Amtssitz auf einen Panzer und forderte von dort mit einem Megafon die versammelten Bürgerinnen und Bürger zum Widerstand gegen die Putschisten auf.
Гражданам России, какими причинами не оправдывалось это отстранение? Имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом.
Nach rund 60 Stunden war der ganze Spuk vorbei. Die meisten Bürgerinnen und Bürger im Land atmeten auf, aber auch in der übrigen Welt gab man sich vorwiegend erleichtert.
Der Putsch in der Sowjetunion ist, wenn nicht alle Anzeichen täuschen, nach gut 2 Tagen gescheitert. Das putschende Notstandskomitee ist geflüchtet, seine Anweisungen wurden widerrufen, die Truppen wieder in die Kasernen beordert. Aus Moskau, Peter Giesling.
Die Panzer in Moskau und im Baltikum fahren wieder weg. Das Verteidigungsministerium hat offiziell zum Rückzug geblasen und die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur TASS hat erklärt, die Anordnungen des Staatskomitees seien allesamt aufgehoben. Schließlich hat auch das russische Fernsehen seine Sendungen wieder aufgenommen. Die Depression nach den blutigen nächtlichen Stunden in Moskau ist einer neuen Euphorie gewichen. Die Menschen atmen auf.
Der missglückte Staatsstreich vor 20 Jahren hat kurz später mehr oder weniger alles im bisherigen Machtgefüge der Sowjetunion verändert. Die Kommunistische Partei der UdSSR wurde aufgelöst, die damaligen 15 Sowjetrepubliken erklärten sich zu unabhängigen Staaten und gehen seit den Ereignissen von 1991 ihre eigenen Wege. Die Sowjetunion gibt's nicht mehr. Die 3 baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sind heute wieder ganz Teil von Westeuropa, Mitglieder der Europäischen Union und auch der NATO. Aber auch in Russland, dem bevölkerungsreichsten und vor allem flächenmäßig größten Nachfolgestaat der untergegangenen Sowjetunion, machte sich damals neue Hoffnung breit. Doch was ist heute im Jahr 2011 von der damaligen Hoffnung geblieben? Der 60-jährige russische Journalist Alexander Sambuk gilt als ausgewiesener Analytiker. Mit ihm habe ich versucht, eine Bilanz zu ziehen auf einer Schiffsfahrt mitten durchs Zentrum von Moskau, vorbei am Weißen Haus bis zum Kreml, vorbei an jenen Orten und Gebäuden, wo damals vor 20 Jahren Geschichte geschrieben wurde, vorbei an Orten, wo heute die Folgen der neuen russischen Politik festzumachen sind, vorbei aber auch an Zentren, in denen auch heute noch in Russland die politischen Geschicke bestimmt werden. Sascha Sambuk, wir sehen hier vor uns das Moskauer Weiße Haus. Das war früher mal das Parlamentsgebäude der Russischen Föderation. Und dort hat sich auch der Widerstand gesammelt gegen diesen versuchten und schließlich gescheiterten Putsch gegen Michail Gorbatschow. War das damals zu erwarten, dass sich so viele Menschen versammeln würden angesichts eines solchen Putschversuchs?
Eigentlich am ersten Tag war es kaum zu erwarten. Das Aufgebot der Militärtechnik auf den Straßen von Moskau, aber auch in anderen Großstädten in der ganzen Sowjetunion, sah recht bedrohlich aus. Und man wusste nicht, was man davon halten soll. Deswegen am ersten Tag, am Montag, den 19. August 1991, wenn ich mich richtig erinnere, die Gefühle waren eher frustrierend. Es war ein Schock. Aber dann sahen wir in den nächsten zwei Tagen, wie der Widerstand steigt und dass Leute auch direkt physisch zur Verteidigung des Weißen Hauses zuliefen.
Ich habe damals auch relativ nahe noch beim Weißen Haus gewohnt, etwa 3 Kilometer vom Weißen Haus entfernt. Natürlich, wenn man zum Weißen Haus gegangen ist, hat man diesen Widerstand gesehen, gespürt. Aber in der näheren Umgebung, beispielsweise meines Büros, meiner Wohnung, hatte ich auch den Eindruck, dass sich eine gewisse Gleichgültigkeit breit gemacht hat.
Das habe ich auch erlebt. Aber ich denke, jetzt rückblickend, es ist kein Wunder. Ich denke, politisch aktiv, selbst zu solchen turbulenten und bewegenden Zeiten wie 91 oder nach 85, nach Perestroika, nur ein kleiner Teil der Gesellschaft wird aktiv. Nur ein kleiner Teil artikuliert sich. Tausende von Leuten, die zu einem Ort sich zusammentun, ist schon ein Signal an eine viel größere Gesellschaft, auch an die sogenannte schweigende Mehrheit. Ich denke, das ist sogar eine historische Leistung, dass ausgerechnet in Moskau Leute sich wiedergesetzt haben, dem Versuch, das Rad der Geschichte wiederzudrehen.
War dies der Grund, dass der Putsch schließlich misslungen ist?
Ich denke schon. Ich denke, die Ratlosigkeit, die fast sofort sich einsetzt, auf jeden Fall der Eindruck der Bürger von diesen Putschisten war, dass sie unentschlossen da auf die Bühne traten. Die haben zwar in den frühen Morgenstunden Panzer rollen lassen auf den Straßen und auch Truppen aufgestellt, aber die haben so gut wie nichts unternommen. Und nach kurzer Zeit, glaube ich, diese Ratlosigkeit wurde interpretiert von der Gesellschaft als ein Zeichen der Schwäche. Und ich denke, das war mit einem der Gründe, warum die Putschisten dann doch nach kurzer Zeit gescheitert waren.
Man hat damals wirklich etwas gespürt von einer wichtigen, von einer neuen Kraft. Boris Jelzin, der damalige russische Präsident, auf dem Panzer, der dort eine Rede hielt. Tausende, die sich eben versammelt hatten rund um dieses Weiße Haus. Was ist denn heute, 2011, von dieser Kraft von damals übrig geblieben?
Ich würde sagen, diese Kraft ist so gut wie verblasst. Ich denke, in erster Linie kann man sagen, wir haben auch einen Generationenwechsel. Die Leute können wahrscheinlich nicht ihr Leben lang protestieren und sich ganz aktiv für ihre politische Zukunft so militant einsetzen, wie es damals der Fall war. Aber ich denke, die Gleichgültigkeit, die sich danach allmählich einsetzt, Gleichgültigkeit gegenüber politischen Entwicklungen im Lande, ist natürlich zu bedauern.
Unser Schiff, wir hören es im Hintergrund, bewegt sich nun weg von der Schiffsanlegestelle beim Moskauer Kiewer Bahnhof. Im Hintergrund sehen wir, wie erwähnt, das Moskauer Weiße Haus. Heute ist das der Sitz der russischen Regierung. Und rechts davon sehen wir noch das Gebäude des einstigen Comecons, des einstigen Rats für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der vor allem die Geschäftstätigkeiten und auch die Produktionen unter den einstigen Sowjetrepubliken geregelt hat. Sascha Sambuk, eine Folge dieses versuchten Putschs gegen Michail Gorbatschow war ja, dass dann im Dezember die Sowjetunion auch zerfallen ist. Wie hat sich dieser Putsch und dann dieser Zerfall der Sowjetunion Ihrer Ansicht nach ausgewirkt auf die übrigen ehemaligen Sowjetrepubliken?
Eine der direkten Folgen von diesem gescheiterten Putsch war, dass die Schwäche von der ehemals so unzerrüttelten Stützen der Sowjetmacht, also die kommunistische Partei einerseits und neben ihr das System der Sicherheitspolizei, also KGB, die waren so gut wie gefallen. Und die Nationaleliten, also in diesen Teilrepubliken der Sowjetunion, haben das sofort gespürt und haben die Gunst der Stunde zu ihrem Gunsten verwendet. Sie ließen sich schnell auch wählen auf dieser Welle der Demokratie und dann verwandeln sich ehemalige ersten Parteisekretäre der Teilrepubliken zu den gewählten Präsidenten von Teilrepubliken, die dann nach der Auflösung der Sowjetunion zum Chefs der unabhängigen Staaten wurden.
Das heißt, ehemalige Parteichefs wurden Staatspräsidenten dieser Republiken. Meiner Meinung nach hat sich dann in diesen Republiken auch ein gewisser Nationalismus breit gemacht. Man hat sich auf die eigenen Werte besonnen, so hieß es damals. Und beispielsweise Russen sind aus den zentralasiatischen Staaten dann ausgewandert und man kann auch sagen, vertrieben worden. Teilen Sie diese Auffassung, dass sich ein gewisser Nationalismus dann breit gemacht hat?
Ja, das stimmt. Nur breitete sich der Nationalismus in diesen Teilrepubliken aus, auch früher, vor dem Ende der Sowjetunion. Aber der entwickelte sich viel schneller nach der Auflösung der Sowjetunion, weil in den meisten dieser Teilrepubliken hat es keine nationalstaatliche Tradition gegeben und sie suchten nach ihren Wurzeln, nach ihrer Selbstidentifikation und leider war der Nationalismus das greifbare Mittel, um ein Profil für einen ganz neuen Staat zu verschaffen.
Heißt das, dass diese Vorstellungen, all diese verschiedenen Republiken unter dem Dach Sowjetunion zu vereinen, dass das letztlich eine gescheiterte Vorstellung war?
Ich denke nicht. Auf jeden Fall, ich habe das größte Stück meines Lebens in der Sowjetunion verbracht und ich bin aufgewachsen und bin erzogen worden wie ein echter Sowjetmensch, kann ich zugeben. Und ich gehöre zu einer nicht ganz kleinen Minderheit der Leute, die sich als Sowjetmenschen verstanden, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft. Wir waren da und wir waren dadurch auch ein Produkt der Sowjetunion, die versuchte, sowjetische Nationen zu bilden, über die Grenzen der Ethnien und Nationalitäten hinaus.
Unser Passagierschiff, das bewegt sich jetzt einem ehemaligen Kraftwerk entlang Richtung Sperlingsberge. Und im Hintergrund sehen wir jetzt bereits das riesige Gebäude der Moskauer Lomonossow-Universität. Das ist eins der Gebäude im sogenannten Zuckerbäcker-Stil. Und dort studieren derzeit 40.000 Menschen. Ein Riesengebäude, ein Gebäude mit einer Höhe von 240 Metern, verschiedenen Türmen und so weiter. Sascha Samburg, Sie dozieren selbst auch an Hochschulen. Wie würden Sie heute die Situation an den russischen Hochschulen beurteilen?
Ich denke, eine absolut neue Entwicklung, die eingesetzt hat seit Einführung der Marktwirtschaft, ist, dass man für das Studium zahlen muss. Es gibt zwar sogenannte Budgetstudienplätze, das heißt, Studenten mit ganz guten Leistungen kriegen Studienplätze ohne Gebühren, aber überall im Lande ist es so, dass zum großen Teil muss man für sein Studium zahlen. Und das ist neu und das ist ein neues Phänomen, mit dem sich eine neue Generation der Russen auseinandersetzen muss.
Heißt das, dass der ganze Wissenschaftsbetrieb oder die Qualität der wissenschaftlichen Bildung und Forschung gelitten hat unter diesen neuen Bedingungen?
Das, glaube ich, stimmt nur zum Teil. Natürlich hatten wir ganz schlimme Perioden, besonders in den 90er Jahren, wo es kein Geld aus der Staatskasse gab für Entwicklung der Wissenschaft, für die Finanzierung der Forschung, aber auch der höheren Ausbildung. Jetzt ist es nicht mehr so, aber trotzdem, es gibt gewaltige Verluste, die dazu geführt haben, dass viele Leute aus dem akademischen Bereich entweder ausgewandert sind, junge Leute werden nicht herangezogen von dieser Art der Tätigkeit, da wird wenig Geld verdient. Die akademischen und wissenschaftlichen Berufe werden nach wie vor schlecht bezahlt. Aber es gibt auch Einzelpunkte, wo die Wissenschaft sich doch weiterträgt. Und ich glaube, im Westen ist der Ruf von gewissen Richtungen, so Naturwissenschaften oder Mathematikschulen, nach wie vor hoch. Und Absolventen aus Russland, aus diesen Bereichen, finden schon Arbeit im Westen oder auch im Osten.
Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Levada zufolge haben 22% der Russinnen und Russen erklärt, sie würden eigentlich am liebsten das Land verlassen. Und vor allem unter den jungen Leuten, unter den gut gebildeten Leuten, ist eben der Wunsch sehr groß, auszuwandern, nicht mehr hier zu bleiben. Zehrt das nicht letztlich die Substanz dieses Landes von Russland aus?
Ich bin auch der Meinung, auf Dauer kann es nicht gut gehen, dem Lande, dem nicht nur einfach das Blut, also die Bevölkerung in großer Zahl, wegfliegt, sondern ausgerechnet die Ausgebildeten, die Erfolgreichen, leben mit dem Wunsch, das Land zu verlassen, oder die haben es schon getan. Und aus meiner Sicht, dieses Phänomen, diese Entwicklung ist eine unmittelbare Antwort auf die Korruption, die im Land in den letzten 10 Jahren ganz vorherrschend geworden ist, aber auch eine Antwort auf den Zynismus der Machthaber, auf den Zynismus des heutigen politischen Systems, das wenig Wert legt auf die Entwicklung des Menschenpotenzials, des Menschenkapitals, wie man es nennt. Eine Elite haben wir zurzeit, die keinen Wert legt auf ihr eigenes Land.
Wer gehört denn zu dieser Elite?
Ich zähle dazu einfach die obere Schicht, die führende Positionen im Staatsapparat einnimmt und wohlgemerkt ausgerechnet solche Positionen erlauben Leuten, sich unheimlich zu bereichern. In erster Linie sind wahrscheinlich viele Beamten im Schatten, in dieser Schattenwirtschaft, viel reicher als manche profilierte Oligarchen. Ja, und dazu gehören auch Politiker, die auch in lukrative Geschäfte eingehen, über die wir wenig erfahren können, die sich gut bezahlen.
Was hat denn diese Entwicklung begünstigt? Waren das die sogenannten wilden Jelzin-Jahre?
Ich denke, wilde Jelzin-Jahre ist ein so Denkgeburt der heutigen Propagandisten. Aus meiner Sicht wäre es nicht fair, dieses ganze Jahrzehnt der demokratischen Bewegung, der Reformprozesse als wilde Jahre mit einer negativen Konnotation zu bezeichnen. Aber natürlich, es war auch Zeit, wo große Stücke des ehemaligen Nationaleigentums oder Staatseigentums unter sich verscherbelt wurden, also aufgeteilt wurden, ganz lukrative Stücke des Staatskuchens. Und dadurch hat man sich bereichert.
Sascha Sambok, wenn Sie jetzt hier vom Boot, vom Deck, wo wir uns befinden, rausschauen, links haben wir das Neujungfrauenkloster, rechts von uns, wie gesagt, die sogenannten Sperlingsberge mit der Lomonossow-Universität, eine große Parkanlage auch hier rechts und links von uns mit vielen Bäumen. Inwieweit hat sich für Sie auch hier das Stadtbild jetzt verändert in den letzten 20 Jahren?
Wir sehen hier das Luzhniki-Stadion, das in den letzten Jahren so gut restauriert wurde, dass vor wenigen Jahren hier das Final-Endspiel der Champions League im Fußball stattgefunden hat. Und auf der rechten ist ein Gebiet, wo viele Moskauer und sogenannte Gäste der Hauptstadt sich bei so warmen Wetter hinbewegen und hier spazieren gehen. Die meisten trinken Bier und werden besoffen, aber es gibt auch neue Entwicklungen. Man kann ein Fahrrad nehmen oder Rollschuhen ausleihen. Man darf nach wie vor in Moskau-Flüssen nicht baden, weil das Wasser nicht sauber genug ist.
Das wird trotzdem getan, ja.
Ja, das werden wir bald sehen, also in diesen Anlegeplätzen, wo Leute sich ins Wasser trotzdem hinwerfen.
Hat sich etwas verändert hier im gesellschaftlichen Leben, auch hier in dieser Umgebung, wo jetzt nicht viele neue Gebäude errichtet worden sind in den letzten Jahren?
Ja, wenn wir das mit Sowjetzeit vergleichen, ich kann mich erinnern, man konnte hier ausgerechnet in dieser Gegend kilometerlang laufen, bis man zu einem Kiosk hinlangt, wo man ein Bierchen, seltenes Glück, oder Wasser kaufen könnte. Jetzt ist es auf Schritt und Tritt und kleine Imbissstuben, aber auch es ist erlaubt, Picknickskörbe aufzumachen, was nach wie vor nicht erlaubt ist, Schaschlik zu braten. Es wird immer noch massenweise gemacht. Also wir leben nach wie vor gegen die Regeln, oder Gesetze sind für uns nicht unbedingt ein Hindernis in unserem Alltag.
Aber also, es hat sich einiges verändert.
Ja, also ich würde sagen, der Alltag ist menschlicher geworden. Auch die Einstellung der Stadtbehörden ist menschlicher und flexibler geworden zu dem, wie man seine Freizeit verbringt.
Es gab natürlich immer schon die Privilegierten, die hier gewohnt haben, die sich mehr haben leisten können in den großen Zentren in Moskau und St. Petersburg. Aber trotzdem, die Schere zwischen Arm und Reich, die hat sich wohl in den letzten 20 Jahren ganz massiv vergrößert.
Diese Schere, die tatsächlich haarsträubend groß ist zwischen den Armen und Reichen hier, die wächst und es ist kein gutes Phänomen. Man glaubt nicht, dass man binnen so kurzer Zeit so reich werden kann und dabei keine Gesetze verletzt hat, auch Gesetze der Moral.
Wir fahren jetzt am Gebäude der Akademie der Wissenschaften vorbei und auch vorbei an kleinen Kirchen, deren Kuppeln wieder goldiger glänzen, als das auch schon der Fall war, als das voran der Fall war zu Zeiten der Sowjetunion. Wie sehen Sie die Position der russisch-orthodoxen Kirche heute im russischen Staat?
Man kann sagen, seit der Verabschiedung vom Kommunismus als eine vorgeschriebene Staatsideologie hat die neue Macht versucht, sich an die Kirche zu lehnen und umgekehrt auch. Die Kirche hat auch einen willkommenen Partner in der neuen Staatsmacht in Russland gefunden. Sie sucht ihren Einfluss auf die ganze Gesellschaft. Wir reden jetzt von der russischen orthodoxen Kirche. Sie will sich die Rolle anmaßen als die Kirche Nummer eins. Sie will nicht in Russland, das verschiedene Ethnien hat und auch einen großen Anteil zum Beispiel der muslimischen Bevölkerung hat. Sie will die Nummer eins und wahrscheinlich in der wahren Rolle die Staatskirche wieder werden.
Mittlerweile hat sich der Schiffsverkehr jetzt verstärkt. Es sind immer mehr Boote mit Touristen hier unterwegs auf der Moskwa, mitten in der russischen Hauptstadt. Alexander Samburg, wir sehen jetzt hier im Hintergrund, auf der linken Uferseite von uns gesehen, die sogenannte Christ-Erlöser-Kathedrale, die erst in den letzten Jahren neu hier erbaut wurde. Auf der rechten Seite ein umstrittenes Denkmal, das der georgische Künstler Surab Tsereteli erbaut hat. Eigentlich hätte dieses Denkmal Kolumbus gewidmet sein sollen, es hätte nach Südamerika gebracht werden sollen, dort ist es dann abgelehnt worden. Und dann hat der frühere Moskauer Bürgermeister Luschkow das Denkmal hier mitten im Flussbett platzieren lassen. Aber breite Bevölkerungskreise haben sich gegen die Aufstellung dieses Denkmals zur Wehr gesetzt, aber erfolglos. Weshalb hatte die Bevölkerung keine Chance, sich gegenüber dem Moskauer Bürgermeister durchzusetzen?
Ich denke, es gibt eine einfache Erklärung. Richtig ist die Bezeichnung von uns als Bevölkerung, aber nicht Wähler, weil Bürgermeister, und in Moskau ist er auch Gouverneur, werden nicht mehr gewählt. Daher gibt es keine Rückkopplung zwischen den Wünschen und Interessen und Bedürfnissen der Bevölkerung und der Machthaber.
Links von uns sehen wir die Christ-Erlöser-Kathedrale und vor uns den Kreml in seiner ganzen Pracht.
Ja, also das ist ein prächtiges Bild, finde ich, an einem Sommertag die goldene Kuppel der Kreml-Kathedralen zu sehen. Ich mag dieses Bild.
Der Kreml in Moskau ist auch der Sitz des russischen Präsidenten. In gut einem halben Jahr finden sogenannte Präsidentschaftswahlen statt. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass in der Machtelite einfach entschieden wird, wer künftiger Präsident sein wird, Medvedev oder Putin. Wie sehen Sie dieser Wahl entgegen?
Leider mehren sich die Zeichen dafür, dass es nicht eine Wahl sein wird, über die die Wähler entscheiden, sondern eine Wahl, die ausgeht in einem engeren Kreis. Es wird unter Politologen und Beobachtern der russischen Politik nach wie vor diskutiert, wer da die Vorlage schreiben wird, Putin oder Medvedev, zu Ausgang der Wahlen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, es wird eine Wahl zwischen diesen beiden sein und zunächst hinter verschlossenen Türen und dann mit Anwendung von allen schon üblichen Methoden, wie man die Wähler zu den Wahlurnen bringt und wie man das gewünschte Ergebnis an den Tag legt.
Im Hinblick auf diese Präsidentschaftswahlen, aber vor allem auch im Hinblick auf die Parlamentswahlen, auf die sogenannten Duma-Wahlen, welche im kommenden Dezember stattfinden werden, sprechen hier viele Bürgerinnen und Bürger von einer Stagnation, die jetzt Russland bevorstehe. Stimmt das nicht traurig, wenn wir jetzt nochmals zurückblicken auf das Jahr 1991, auf den gescheiterten Putsch gegen Gorbatschow, auf die Stimmung des Aufbruchs, die damals herrschte?
Ja, man kann eindeutig sagen, wir haben viel verloren, wenn wir von der Entwicklung der Demokratie sprechen. Wir haben mit dem Prozess der Verschrumpfung Demokratie zu tun. Wir haben mit Verlusten an Einfluss der Wähler auf die Politik zu tun. Und das stimmt natürlich traurig an. Es ist ein Weg der Verluste.
Alexander Samburg, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Zurück von der Bootsfahrt im Büro flattert mir eine Umfrage auf den Tisch, welche das russische Meinungsforschungsinstitut Levada vor 2 Wochen publiziert hat. Hier erklärte die überwiegende Mehrheit von 1600 vom Institut befragten Personen, sie sähen in den kommenden Duma-Wahlen mehr sowas wie eine Imitation eines Wettbewerbs unter den zu den Wahlen zugelassenen Parteien. Und die Moskauer Sprachwissenschaftlerin Svetlana Sonegina meint, vor 20 Jahren, unmittelbar nach dem Augustputsch von 1991, sei die damals junge russische Generation nach einer ersten Phase der Unsicherheit von großer Zuversicht getragen worden. Dies aber habe sich in den letzten Jahren leider stark verändert.
У нас была очень большая эйфория, и мы сначала не верили, потом мы были очень рады, и у нас были в
Питере. Wissen Sie, wir konnten es damals ja kaum erwarten, mehr Freiheiten und Demokratie zu bekommen. Im Verlauf der letzten 20 Jahre aber haben sich diese Hoffnungen zum Teil auch als Illusionen herausgestellt. Unser System von damals ist zwar modernisiert, auf eine neue Stufe gebracht worden. In vielem aber sind wir bald wieder zum System, so wie es vor dem Putsch war, zurückgekehrt. Wie widet ihr, Takuyo? Glauben Sie denn, eine Art Stagnation zu erkennen? Nicht nur Stagnation, sondern auch konkrete Rückschritte. Deshalb haben die meisten unter uns ihre Hoffnungen auf eine Verbesserung, vor allem der politischen Verhältnisse, verloren. Gegenüber der Politik ist die russische Gesellschaft in den letzten Jahren gleichgültig geworden. Die Menschen denken nur an sich, an die Arbeit, ans Geld, an die eigene Familie, aber nicht ans Land.
Их работа, сколько у них денег, может ли жить их семья нормально. А то, что случилось в стране и то, что происходит в стране, я думаю, людей сейчас не волнует.
Trotzdem, und dies ist unübersehbar, Russland hat sich seit 1991 stark gewandelt. Ost und West sind sich auch für die Bürgerinnen und Bürger spürbar näher gerückt. Viele, jedenfalls wenn sie sich's leisten können, profitieren von den neuen Reisefreiheiten. In den großen Zentren Russlands ist das Grau einer neuen Vielfalt gewichen. In den Einkaufszentren etwa sind heute Produkte zu haben, von denen die Menschen hier einst nur träumen konnten. Doch mit Blick auf die Euphorie von damals, vom Sommer 1991 und den Jahren danach, sind insbesondere im letzten Jahrzehnt viele der damals gehegten politischen Hoffnungen enttäuscht worden.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.